Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Hallo und herzlich willkommen zum Energate News Update. Heute hier am 2. Oktober, ein Donnerstag. Wir kommen aus einer kurzen Woche, denn morgen am Freitag, 3. Oktober, ist Tag der Deutschen Einheit, Feiertag. Deswegen ziehen wir diesen Podcast vor. Und bei mir sind heute Michaela Tix und Ron Heinen. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo zusammen.
Ja, wir schauen zurück, wie üblich an dieser Stelle, auf die vergangene Woche. Was hat sich getan in der Energiewirtschaft? Und wir haben, glaube ich, ein großes Thema in dieser Woche wahrgenommen, was nicht ganz überraschend zu uns gekommen ist. Aber trotzdem lohnt es sich natürlich, darüber zu sprechen. Es geht um die Festlegung der Übertragungsnetzentgelte, ein fester Stichtag im Jahr. Und wir haben auch noch zwei kleinere Berichte von Events, wo Michaela, du auf der einen Seite und ich waren. Du hast den Hafen von Antwerpen besucht. Warum überhaupt, das schlüsseln wir dann gleich nochmal auf. Ich war beim VKU Stadtwerk-Kongress in Mainz. Auch da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Aber ich glaube, zuerst schauen wir doch erstmal auf einen fast schon Dauerbrenner, was uns auch hier im Podcast in den letzten Zeiten immer wieder beschäftigt hat, das Thema Netzentgelte. Hat uns beschäftigt aus verschiedenen Perspektiven. Jetzt, wie gesagt, geht es um die Festlegung der Übertragungsnetzentgelte für das kommende Jahr, für 2026. Ron, du hast dir mal angeschaut und hast es auch aufgeschrieben für uns. Du hast dir angeschaut, was die Übertragungsnetzbetreiber da gestern bekannt gegeben haben. Was kannst du uns denn dazu sagen?
Ja, ich habe eine gute Nachricht mitgebracht. Ich glaube, dass die Netzentgelte sinken im kommenden Jahr. Das werden die meisten unserer Hörer und Hörerinnen mitbekommen haben. Sie sinken voraussichtlich um 57% von 2025 6,65 Cent pro Kilowattstunde auf 2,86 Cent die Kilowattstunde.
Okay.
Und ich habe...
Ja, das klingt doch schon mal gut.
Ja, das klingt sehr gut. Da können wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen, ob diese Reduktion in dem Maße so erwartbar war. Ich habe aber auch eine etwas einschränkende Nachricht mitgebracht. Es handelt sich um vorläufige Berechnungen. Die endgültigen Netzentgelte kommen erst am 5. Dezember. Das ist immer so. Und warum ist das jetzt eine etwas einschränkende Nachricht? Das Problem ist nämlich, dass die Übertragungsnetzbetreiber, die für die Berechnung der Übertragungsnetzentgelte zuständig sind, den geplanten Bundeszuschuss auf die Netzentgelte in Höhe von 6,5 Milliarden Euro in ihre vorläufigen Berechnungen einbezogen haben. Macht ja auch total Sinn, die sollen da schließlich kommen. Nun sind sie aber drin und dieser Bundeszuschuss, den hat zwar die Bundesregierung beschlossen, die Verabschiedung des Gesetzes steht aber noch aus. Das heißt, es gibt noch so einen kleinen Makel, dass dieses Gesetz am Ende auch wirklich verabschiedet werden muss. Kommt es nicht, dann fallen diese 6,5 Milliarden raus und die Reduktion um 57% könnten wir am Ende vielleicht dann doch nicht bekommen.
Okay, na gut. Also das heißt, es gibt diesen politischen Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten. Ich glaube, das Thema ist vielleicht einigermaßen bekannt. Es steht auch so im Koalitionsvertrag, lange geplant. Hat es in der Vergangenheit so ja auch schon mal gegeben. Ein Zuschuss zu der Gesamtwälzungssumme bei den Übertragungsnetzentgelten, die einen Teil der Kosten übernehmen soll, was zu dieser Senkung der Netzentgelte führt. Aber es fehlt noch eine gesetzliche Grundlage.
Genau, das ist eine gute Zusammenfassung. Der Bundestag will in der kommenden Woche über den Entwurf dieses Zuschusses in erster Lesung beraten. Also wir sind da auf einem ganz guten Weg. Wie gesagt, bis zum 5. Dezember muss das Gesetz verabschiedet sein. Ansonsten wird es keine Beachtung finden können. Jetzt haben wir Anfang Oktober, das heißt, ein bisschen Zeit ist noch. Warum ich das so ein bisschen einschränkend sage, man sollte eigentlich meinen, dass das auf gar keinen Fall schiefgehen sollte. Jetzt gab es aber 2023 eine ähnliche Situation, das ist schon angedeutet. Damals hatten die Übertragungsnetzbetreiber ebenfalls in ihren vorläufigen Berechnungen mit einem Bundeszuschuss in Höhe von 5,5 Milliarden Euro damals gerechnet. Und dann ist es passiert, das Bundesverfassungsgericht hatte die Haushaltsplanung für verfassungswidrig erklärt. Wir erinnern uns, damals ging es um die Änderung des Nachtragshaushaltes für 2021. Und der Bund durfte dann insgesamt 60 Milliarden Euro an ungenutzten Corona-Hilfen aus dem Klima- und Transformationsfonds nicht benutzen. Und da sollten halt auch diese 5,5 Milliarden rausgenutzt werden. Die Pläne gingen also nicht auf. Und am Ende verdoppelten sich die Netzentgelte von damals 3,12 Cent pro Kilowattstunde auf 6,43 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, es gibt aus der Vergangenheit durchaus die Erfahrung, dass solche Pläne auch schon mal nicht funktionieren können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu sagen. Und das betonten auch die Übertragungsnetzbetreiber in ihrer Mitteilung, dass alles steht und fällt mit der Verabschiedung dieses Gesetzes.
Wenn ich es richtig verstehe, kommt der Zuschuss ja nicht aus dem Bundeshaushalt, sondern soll diesmal ja aus dem Klima- und Transformationsfonds tatsächlich stammen. Ist auch ein bisschen merkwürdig tatsächlich, was demnächst alles aus diesem Klima- und Transformationsfonds wirklich bezahlt werden soll. Man denkt ja eigentlich daran, das sind halt vor allem die Einnahmen aus dem Emissionshandel, dass das eher so in Klimaschutzprojekte reingeht. Natürlich kann man auch sagen, dadurch, dass wir den Stromnetzausbau stemmen, ermöglichen wir auch den erneuerbaren Ausbau. Aber vielleicht ist es in der Hinsicht vielleicht ein bisschen sicherer, weil das halt diesmal nicht aus dem Bundeshaushalt kommt, sondern aus diesem Fonds selbst.
Ja, genau. Also wir sollten davon ausgehen, dass das alles funktioniert. Ansonsten hätten wir, glaube ich, auch ein großes Problem. Aber wie gesagt, es gibt diesen Fall in der Vergangenheit, der noch gar nicht so lange her ist und der auch das Niveau, das wir jetzt haben bei den Netzentgelten, also quasi dafür verantwortlich war. Und das sollten wir einfach mitdenken, dass es vorläufige Netzentgelte sind. Das kann sich ändern, das wird sich hoffentlich nicht ändern, aber die Gefahr besteht. Das ist auf jeden Fall so ein kleiner Makel an der ganzen Geschichte.
Wer sind denn die größten Nutznießer? Vermutlich ja nicht die Haushaltskunden.
Na, die Haushaltskunden sind bei den Übertragungsnetzentgelten nicht die Nutznießer. Das ist ja ein System, was quasi nach unten wälzt. Und von den Übertragungsnetzentgelten profitieren vor allem stromintensive Industrievertreter. Das heißt, die direkt am Übertragungsnetz hängen, die profitieren am stärksten.
Aber die Übertragungsnetzentgelte bilden ja auch die Grundlage dafür, dass sämtliche angeschlossenen Netzbetreiber, die Verteilnetzbetreiber, ihre Netzentgelte berechnen, weil das ist ja Teil ihrer Berechnungsgrundlage. Und das steht ja jetzt an. Das heißt, auch die Verteilnetzbetreiber werden ihre Netznutzungsentgelte jetzt berechnen. Dafür ist die Höhe dieser Übertragungsnetzentgelte natürlich ein wichtiger Faktor. Und ich habe dich so verstanden, Ron, dass dadurch, dass wir da ja noch einen gewissen politischen Vorbehalt haben, ja auch die Netzbetreiber dann erstmal mit diesem Vorbehalt rechnen müssen. Und die Netzentgelte treten ja Anfang des kommenden Jahres in Kraft. Jetzt gucke ich auf den Kalender, wir haben Anfang Oktober. Das ist natürlich schon eine kuriose Situation, dass da jetzt gerechnet wird mit diesem Vorbehalt. Du hast gesagt, 5. Dezember ist der Stichtag, bis dahin muss die Kuh vom Eis sein. Das soll bestimmt dann auch für die ganzen angeschlossenen Verteilnetzbetreiber jetzt eine sehr unangenehme Situation, mit diesem Vorbehalt erstmal arbeiten zu müssen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir bei Energate hatten im Vorfeld der Netzentgeltbekanntmachung uns schon mal bei den Netzbetreibern umgehört. Und die haben halt auch ganz klar gesagt, wir müssen da Rechtssicherheit schaffen. Mhm. Das war die Energienetze Mittelrhein, die davor explizit gewarnt hatte und eben auch an diese Situation im Jahr 2023 erinnerte, als das halt alles nicht funktioniert hat. Also auch die Netzbetreiber sind davon abhängig, dass man da Planungssicherheit hat. Planungssicherheit, das ist ja sowieso das Zauberwort in der Energiewirtschaft. Kein Podcast um das Wort Planungssicherheit. Aber das sind nun mal gerade im Hinblick auf die Netzentgelte tatsächlich sehr valide Punkte, meiner Meinung nach.
Jetzt sinken die Netzentgelte auf Übertragungsnetzentgelte jetzt um einen satten Betrag, was ungefähr 3 Cent sind, glaube ich. Ich habe es jetzt gar nicht vor Augen. Aber das schürt ja natürlich auch die Hoffnung, dass am Ende auch auf unserer Stromrechnung dass die Stromkosten bei uns allen auch deutlich sinken werden. Die Frage ist, was kommt jetzt davon tatsächlich bei uns, bei Verbrauchern? Wir haben über die Industrie gesprochen, aber es gibt ja auch noch die Privatkunden. Was kommt davon eigentlich bei uns an? Also werden unsere Strompreise dann im nächsten Jahr um 3 Cent ungefähr günstiger?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Durch dieses sehr komplizierte System, was wir bei der Netzentgeltberechnung am Ende haben und die Haushalte ja glaube ich, ungefähr 30%, der Netzentgelte am Ende bezahlen. Da noch Wälzungsmechanismen kommen, je nach Region, wie viel erneuerbaren Einspeisungen in der jeweiligen Region ist und so weiter. Lässt sich das jetzt nicht so perfekt 1:1 auf jeden Haushalt übertragen. Das Vergleichsportal Verivox hat aber mal ausgerechnet, dass ein 3-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden im kommenden Jahr vermutlich mit ungefähr 60 Euro Ersparnis rechnen kann. Das heißt, ja, es wird eine Ersparnis geben, die fällt jetzt aber nicht monumental hoch aus. Das muss man natürlich auch einschränkend sagen.
60 Euro im Jahr ist dann im Ganzen dann doch etwas überschaubar. Aber es ist natürlich eines der großen Themen der angelaufenen Legislaturperiode. Das hat Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche sich auf die Fahnen geschrieben, dass die Kosten runtergehen müssen. Und das ist ein Baustein, der alleine macht den Kohlen nicht fett. Aber es ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich jetzt sagen, wenn ich Verbandssprecher wäre. Es ist das, was die Regierung in Aussicht gestellt hat. Und im nächsten Jahr kommt dann da zumindest schon mal ein erster Schritt.
Genau, das nächste Jahr ist auch noch ein ganz guter Punkt. Das wurde nämlich von Industrievertretern vor allem bemängelt. Der Gesetzesentwurf, der jetzt gerade besprochen wird, der bezieht sich erstmal nur aufs kommende Jahr, also nur aufs Jahr 2026. Katharina Reiche hat zwar angekündigt, dass in den kommenden 4 Jahren insgesamt 26 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden sollen als Bundeszuschüsse. Das ist bislang aber noch in keinem Gesetzesentwurf drin. Das heißt, es gibt nur dieses Versprechen, dass das kommen wird. Also die Industrievertreter, die haben sich darüber gefreut, dass jetzt die Netzentgelte sinken werden. Die sinken ja auch unter das Niveau von 2023. Die sehen aber jetzt wieder so dieses Thema, das hatten wir gerade schon, Planungssicherheit. Die würden sich darüber freuen, dass es halt für die nächsten 3-4 Jahre klar ist, dass man sich darauf einstellen kann. Weil nur fürs kommende Jahr, das ist dann halt erstmal nur ein sehr kleiner Zeitraum, mit dem man nur sehr kurz planen kann. Planen, irgendwie, das Wort werde ich nicht los.
Nee, aber das ist nachvollziehbar, dass ein Gesetz, was sozusagen nur für ein Jahr greift, was diese Vergünstigung für ein Jahr in Aussicht stellt, ist für eine Industrie, die langfristig plant, die auch langfristig Investitionen aktuell plant, natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber Ron, ich habe dich so verstanden, es gibt sozusagen Mittel, Zuschüsse auch für die kommenden Jahre, die vorgesehen sind. Also es gibt ja noch keinen Haushalt für die Jahre nach 2026. Aber da sind Mittel vorgesehen, nur es fehlt noch die gesetzliche Grundlage, dass die dann auch sozusagen tatsächlich greifen.
Genau, also Katharina Reiche hatte das versprochen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so vorgesehen ist. Ich weiß nicht, wie man das jetzt im wirklich politischen Diskurs dann beschreiben würde. Aber sie hatte diese Versprechung gemacht, dass insgesamt 26 Milliarden Euro zugesichert werden sollen. Also das war ihre Beteuerung Anfang September. Ich hätte noch einen ganz kleinen Punkt, den können wir auch kurz lassen. Du hattest gerade gesagt, das ist jetzt ungefähr eine Erleichterung von ungefähr 3 Cent. Tatsächlich sind es 3,79 Cent die Kilowattstunde.
Deutlich mehr.
Es ist deutlich mehr. Es ist auch deutlich mehr, als erwartet wurde. Also im Vorfeld hatten Branchenteilnehmer von ungefähr 2,8 Cent gesprochen, die da erleichtert werden könnten. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt. Im Koalitionsvertrag wurden ja 5 Cent die Kilowattstunde versprochen, sowohl für Industrie als auch für Haushalte. Und davon sind wir natürlich dann noch immer relativ weit entfernt. Das heißt, dieses Versprechen konnte dann nicht eingelöst werden.
Gut, da müssen dann sozusagen noch weitere Instrumente greifen, damit wir an diese 5 Cent rankommen. So ist es, glaube ich, auch geplant. Aber da sehen wir, da ist also noch Luft nach oben, wenn es darum geht, Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag auch einzulösen.
Genau.
Okay, ja, sehr schön. Vielen Dank, Ron, für die Information zu diesem Thema. Bevor wir jetzt gleich nochmal einen thematischen Schwenk machen, würde ich sagen, legen wir eine kurze Atempause ein. Und dann, wenn ihr Lust habt, erzähle ich euch ein bisschen was ich aus Mainz vom Stadtwerke-Kongress vom VKU mitgebracht habe.
Das aktuelle Preisniveau bei Strom und Gas belastet Unternehmen jeder Größe. Der kostengünstige Einkauf ist längst ein strategischer Faktor, doch zugleich müssen Risiken schwankender Preise beherrschbar bleiben. Entscheidend ist daher ein klares Verständnis für die aktuelle Lage an den Energiemärkten. Im Energate Deep Dive Energiebeschaffung in volatilen Märkten erläutern Expertinnen und Experten die Marktsituation und geben konkrete Handlungsempfehlungen. Seien Sie dabei am 21. Oktober 2025 um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, da sind wir auch schon wieder. Ja, ich habe es angekündigt, bis gestern noch in Mainz, VKU Stadtwerkkongress, das ist das große Klassentreffen der deutschen Stadtwerke, kommen da zusammen, diskutieren, treffen sich, geht natürlich auch viel um Netzwerken, sich austauschen, aber es gibt natürlich auch immer viele Themen, über die es sich lohnt zu reden, große Bühne, große Namen, war einiges geboten und Katharina Reiche war auch zugeschaltet. Sie war wegen der Kabinettsklausur nicht vor Ort. Aber das war natürlich ein Programmpunkt, der durchaus gewichtig war. Aber drumherum gab es auch ganz viele andere Geschichten.
Wie war denn die Stimmung? Erzähl doch mal insgesamt.
Ja, also genau, die Stimmung war, glaube ich, erstmal ganz gut. Das lag auch daran, dass die Macher dieses Kongresses das ziemlich schlau gemacht hatten. Sie hatten im Vorfeld von diesem Kongress eine Pressekonferenz anberaumt, wo das eigentliche Schmerzthema der Stadtwerke oder eines der Schmerzthemen behandelt worden ist. Damit ist es aber also so ein bisschen aus dem Kongressprogramm rausgenommen worden. Der Kongress selbst hat sich dann viel mit den eher erfreulicheren Themen befasst. Es gab eine Preisverleihung, Stadtwerke durften ihre Best Cases vorstellen, also Projekte, die besonders gut waren. Also das war geschickt gemacht und im Ganzen hat dieser Kongress dann auch sehr viel positive Botschaften vermittelt, wo die Stadtwerke alle aktiv sind, was sie anpacken, was sie alles machen. Das war natürlich so auch gewollt, nehme ich jetzt einfach mal an. Aber ja, entsprechend habe ich eine vielleicht auch überraschend positive Stimmung wahrgenommen. Wie gesagt, das Schmerzthema Wärmewende, das war ausgeklammert, das hatte am Montag in einer Pressekonferenz schon stattgefunden. Das beschäftigt die Stadtwerke natürlich sehr. War natürlich dann auch im Programm Thema, aber tatsächlich mehr so, wie macht man es richtig? Ja, also mit einem positiven Dreh, wo sich dann auch alle was abgucken konnten.
Genau, da wird ja schon seit Jahren gefördert, dass die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze einfach nicht ausreicht. Es werden Riesenmilliardenbeträge gebraucht, um einfach den Fernwärmenetzausbau, der ja auch politisch gewünscht ist, irgendwie anzuschieben. Ja, und da wartet man ja eigentlich auf Botschaften. Ich vermute auch, dass die Stadtwerkevertreter da auch auf eine Botschaft gewartet haben. Aber du hast schon angedeutet, umsonst, richtig?
Ja, also du spielst an auf Katharina Reiche, die, wie gesagt, zugeschaltet war. Und da muss man jetzt erstmal sagen, das war eine kuriose Situation, das können wir uns durchaus mal vor Augen führen. Katharina Reiche war vor einigen Jahren noch Hauptgeschäftsführerin vom VKU und sie kommt jetzt als Ministerin zurück zum VKU-Stadtwerke-Kongress, wo sie früher schon in ihrer Funktion als Chefin des Verbands Reden geschwungen hat. Und jetzt ist sie sozusagen, sitzt sie auf der anderen Seite des Tisches und muss Antworten liefern. Und die Wärmewende, die hatten die Stadtwerke ihr ganz klar auf die Agenda geschrieben. Und richtig ist, da hat sie nicht allzu viel mitgebracht. Ja, also in ihrer Rede ging es viel um das Thema Energiewende-Monitoring. Da hat sie sich nochmal ein bisschen erklärt. Sie hat Einblicke gegeben in die Verhandlungen mit der EU-Kommission zu den Kraftwerksausschreibungen, wo es ja nach wie vor noch keine Einigung mit der EU-Kommission gibt, was die beihilferechtliche Genehmigung angeht. Und beim Thema Wärmewende, da hat sie tatsächlich gar nicht so weit ausgeholt, sondern erstmal den Boden bereitet. Das Einzige, wo sie sich hat, ich sag mal, hinreißen lassen hat, ist, dass sie nochmal die vorangegangene Bundesregierung so ein Stück weit in ein schlechtes Licht gestellt hat und gesagt hat, die Wärmepumpen in Deutschland sind vor allem deswegen so teuer, weil die Förderung in Deutschland so hoch ist. Die gibt's woanders auf der Welt, gibt's die viel günstiger, aber in Deutschland gibt es viele Fördermittel abzugreifen. Also da hat sie nochmal so ein bisschen das Thema, Problemthema GEG, Wärmewende das ja auch vor allem bei der vorangegangenen Bundesregierung hoch umstritten war. Das hat sie nochmal aufgemacht, ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, aber nicht so richtig in die Zukunft. Sie hat, ich gebe das mal sinngemäß wieder gesagt, beim Thema Förderung von Wärmenetzen, ja, da braucht ihr Klarheit als Stadtwerke. Das wissen wir, das haben wir wahrgenommen, ist uns klar. Wir werden auch weiterhin fördern, aber mehr wollte sie zu dem Thema dann auch noch gar nicht sagen.
Ja, das hat bestimmt den einen oder anderen enttäuscht. War ja wirklich klar die Rede davon, diese 3,5 Milliarden, die es jetzt über einen längeren Zeitraum zusammen gab, das wäre eigentlich jedes Jahr fällig. Sowas braucht man, um es anzuschieben. Ja, da war vielleicht in dem Teil der Sitzung die Stimmung nicht ganz so gut, obwohl das ja, wie du gesagt hast, im Rest der Tagung dann schon eher Praxisbeispiele und Aufbruchsstimmung waren.
Ja, also es hat vielleicht auch damit zu tun, dass das Thema Fördermittel Versprechen nicht in ihr Gesamtnarrativ gepasst hat, weil sie hat nochmal deutlich gemacht, und das ist ja etwas, ein Thema, was uns jetzt die ganze Zeit seit ihrem Amtsantritt eigentlich begleitet. Das Thema Kosteneffizienz steht bei ihr ganz oben auf der Agenda. Sie will den Energiemarkt mit allen politischen flankierenden Instrumenten auf Kosteneffizienz trimmen. Und da passt es nicht ins Bild, dann direkt von neuen weiteren Förderetats zu sprechen. Sie hat stattdessen immer versucht, das Thema Energiepolitik in einem Gesamtkontext zu sehen. Sie hat von dem Bundeshaushalt angesprochen, der ja in diesen Wochen ohnehin in Berlin großes Thema war, und hat nochmal darauf hingewiesen, dass wir insgesamt, wenn wir alles zusammennehmen, ungefähr 50 Milliarden Euro im Bundeshaushalt schon jetzt für Klima- und Energiemaßnahmen haben. Das ist der Etat. Und wenn wir es weiterlaufen lassen, so wie bisher, wird dieser Etat steigen in den kommenden Jahren, steigen müssen, um das zu finanzieren, was wir uns vorgenommen haben. Und das verträgt sich nicht mit den politischen Realitäten, weil wir den Sozialstaat reformieren wollen und auch die Verteidigungsausgaben erhöhen wollen. Also diesen Bogen hat sie gespannt, um nochmal klarzumachen, der Spielraum, diesen klimapolitischen Etat zu erhöhen, beispielsweise durch neue Förderprogramme, der ist sehr begrenzt.
Ja, sehr spannend. Vielleicht noch ein kleiner Bogen. Du hattest es gerade gesagt, dass sie auch über die beihilferechtliche Genehmigung bei der Kraftwerksausschreibung gesprochen hatte. Mhm. Da haben wir hier im Podcast in der Vergangenheit mehrmals unsere Zweifel geäußert, ob Reiches Aussagen, dass die Kraftwerksausschreibungen in diesem Jahr noch kommen, realistisch sind. Hat sie an diesem Narrativ festgehalten, dass sie noch in diesem Jahr kommen? Oder hat sie, nachdem jetzt ja auch ihre CDU-Kolleginnen und Kollegen durchaus Zweifel geäußert hatten in den letzten Wochen, dass sie dieses Jahr noch wirklich kommen? Oder hat sie da jetzt eingelenkt und vielleicht einen etwas anderen Zeitplan verkündigt?
Also sie ist vage geblieben bei dem ganzen Thema Zeitplan. Man merkt, das behagt ihr, die Situation behagt ihr nicht, dass sie da auch letztendlich nicht die Reiterin im Sattel ist, sondern da ist sie abhängig von den Verhandlungen mit der EU-Kommission. Sie hat gesagt, dass sie in dieser Woche tatsächlich nochmal mit Teresa Ribera, der EU-Kommissarin für Kartellangelegenheiten, nochmal gesprochen hat. Es gibt nach wie vor Themen, die nicht gelöst sind. Ja, da geht es unter anderem darum, wie teilen sich die Ausschreibungsmengen eigentlich auf die verschiedenen Instrumente. Das Ganze muss ja beihilferechtlich genehmigt werden. Dafür gibt es unterschiedliche Argumentationsstränge. Reiches Vorgänger Robert Habeck hat viel damit argumentiert, dass diese Kraftwerksausschreibungen ein Dekarbonisierungsinstrument sein sollen, indem sie nämlich den Wasserstoff, weil sie auf Wasserstoff, die Kraftwerke werden auf Wasserstoff umgestellt und helfen damit der Markttransformation in Richtung Wasserstoff. Katharina Reiche verfolgt eher die Argumentation, die ich persönlich auch schlüssiger finde, zu sagen, nein, es ist ein Versorgungssicherheitsinstrument. Und da gibt es dann offenbar im Detail noch Unklarheiten, wie das zusammenspielt. Da ist Katharina Reiche jetzt nicht ins Detail gegangen, aber das hat sie angedeutet. Und was den Zeitplan angeht, ist sie vage geblieben. Sie hat gesagt, in diesem Jahr, also bis Ende des Jahres, soll das Auktionsdesign stehen. Ja, also das heißt, ob dann in diesem Jahr tatsächlich noch erste Ausschreibungen stattfinden, das hat sie so ein Stück weit offen gelassen, sodass dann die Ausschreibungen bis ich sag mal, ich glaube, sie sprach von vorm Sommer. Also vorm Sommer sollen die Zuschläge erteilt werden. Also der Sommer 2026 natürlich. Und dann hat sie angedeutet, dass das ja womöglich immer noch reicht, damit die ersten Kraftwerke 2030 ans Netz gehen können. Insgesamt erscheint mir das inzwischen sich so ein bisschen entspannt zu haben. Ich habe in Erinnerung, dass dieser Zeitstrahl vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit durchaus mal kritischer wahrgenommen wurde. Katharina Reicher hat jetzt auf den Bericht zur Versorgungssicherheit von der Bundesnetzagentur hingewiesen. Da ist die Rede davon, dass die kritische Phase 2031 einsetzen würde, wo eine Lücke in der Versorgungssicherheit droht. Und da sind wir ja dann offenbar noch ganz gut im Zeitstrahl. Das Thema scheint so ein Stück weit an zeitlicher Dringlichkeit verloren zu haben, ist mein Eindruck. Oder zumindest ist das den Eindruck, den Frau Reicher bei dem Thema gern vermitteln möchte.
Ja, spannend. Das ist zwar kein Eingeständnis, dass es vielleicht nichts mit 2030 wird. Es scheint ja immer noch durchaus optimistisch zu sein, aber es ist vielleicht doch ein kleines Eingeständnis, dass es in diesem Jahr auf jeden Fall nichts mehr wird.
Das kann man so sehen. Ich würde auch kein Eingeständnis von ihr erwarten. Es ist im Markt eigentlich Konsens, dass dieser Zeitstrahl inzwischen sehr ambitioniert ist. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir immer noch gar keinen Gesetzentwurf kennen, der das Ganze ja sozusagen die Grundlage bildet, dann ist schon relativ klar, dass in diesem Jahr dann nicht mehr so viel ausgeschrieben werden wird. Gut, dann machen wir doch an der Stelle vielleicht einen kleinen Schwenk. Das ist thematisch jetzt, Michaela, ich überlasse es dir, wie du das jetzt hinbiegst. Aber wir wechseln auf den Ort. Wir gehen von Mainz nach Antwerpen. Auch das ist ja schon kurios genug und erklärungsbedürftig. Erklär uns doch mal bitte, was hast du in Antwerpen zu suchen gehabt? Und was hast du da gemacht?
Ja, wir hatten ja unser Energet-Forum. Wer es nicht kennt, wir haben zwei Präsenzveranstaltungen im Jahr und auch jeweils ein Vorabend-Event. Und auf dem Vorabend-Event habe ich einfach den Hafenvertreter, den Deutschlandrepräsentanten des Hafens Antwerpen-Brügge kennengelernt. Und der hat auch gesagt, kommt doch mal vorbei, macht euch doch mal ein Bild. Wir sind ja schon, also Seebrügge ist die größte Drehscheibe für LNG in Europa, stellt sich aber ganz klar auch auf, um die Wasserstoffdrehscheibe auch für Deutschland zu werden. Kommt vorbei, schaut mal, ich mache eine schöne Hafenrundtour mit dir und wir erzählen, wir machen ein großes Interview. Und genau, das ist natürlich jetzt noch nicht erschienen, aber das wird in den nächsten kommenden Wochen bei Energet natürlich erscheinen. Also Richard Schröter heißt er. Der Hafen muss man sich vorstellen, also vor Antwerpen Brügge ist der offizielle Name. Früher waren das zwei getrennte Häfen. Vor 3 Jahren haben die sich zusammengeschlossen, waren vorher Konkurrenten. Der große Hafen in Belgien, ein riesiges Gelände, kann man sich das vorstellen. Aber wir sind mit dem Bus drüber gefahren. Wir haben fast eine Stunde irgendwie Fahrzeit schon mal allein hingelegt und wir haben noch nur einen ganz kleinen Teil tatsächlich des Hafens gesehen. Und das Interessante da an dem Standort ist eben nicht, dass es nur ein Hafen ist, wo jetzt Container mit Kaffee, Autos oder alles Mögliche umgeschlagen wird, sondern da sitzt auch das größte Chemiecluster Europas in Antwerpen. Das zweitgrößte der Welt, das ist irgendwie das Who is Who der Unternehmen. Also BASF selber hat da sogar ein großes Gelände, das ist eher ungewöhnlich gekauft. Also da allein sind wir mit dem Auto, glaube ich, fast 10 Minuten oder 15 Minuten lang gefahren. Also das sind Dimensionen, die kann man sich so gar nicht vorstellen. Ineos, Total, ganz viele Namen, die man auch so schon kennt. Das heißt, die selber, die Unternehmen haben natürlich auch einen künftig großen Wasserstoffbedarf, also Ammoniak vor allem als Chemiecluster. Und sie haben natürlich das zweite große Thema am Hafen, worüber wir auch viel gesprochen haben, CO2. Weil die zweite Botschaft, die auch rüberkam, wir werden auch wollen eine Drehscheibe für CO2 werden als Hafen.
Ja, wenn wir vielleicht beim Wasserstoff bleiben, dann ist ja so ein bisschen die Frage, Antwerpen, Belgische Küste ist sicherlich nicht so weit weg von uns, aber wie sehr gucken die denn nach Deutschland tatsächlich? Also soll dieser Wasserstoff, du hast gesagt, ein Teil davon ist hier auch für die Industrie vor Ort, aber soll der auch nach Deutschland kommen und wie?
Ja, das ist richtig. Ne? Deswegen, Herr Schröter ist ja der Deutschlandrepräsentant. Wir sind das, so ein bisschen despektierlich kann man das vielleicht nennen, aber wir sind das wichtigste Hinterland von Belgien, nennen die uns immer. Das heißt, wir sind auch ein wichtiger Kunde für die Belgier. Man kann sich nochmal vielleicht zurückzuerinnern in die Gaskrise. Da ist wirklich fast die Hälfte des deutschen Gasbedarfs, der ja dann deutlich nach oben geschnellt ist, weil die russischen Lieferungen ausgeblieben sind, über Belgien bei uns angelandet, über Seebrügge. Also jetzt schon hat das eine große Bedeutung für Deutschland, dass wir halt LNG-Tanker da empfangen können und über Belgien das halt ins Gasnetz weitergeht. Das ist auch der Plan für die Zukunft bei Wasserstoff. Es wird so sein, dass am Anfang das Kernnetz natürlich noch nicht fertig ist. Also es gibt einen Startschuss fürs belgische Kernnetz auch. Die bauen jetzt zwischen Antwerpen und Gent den ersten Teil, ungefähr so 30, 35 Kilometer. Da gibt es schon einen Startschuss. Also da muss man dazu wissen, Fluxys, das ist der belgische Fernleitungsnetzbetreiber, die betreiben auch das Terminal in Seebrügge, sind da auch dieser Terminalbetreiber und sind auch offiziell vom belgischen Staat auserkoren worden, der Betreiber der Wasserstoffinfrastruktur zu werden. Das heißt, es ist nicht wie in Deutschland in Hand von mehreren Netzbetreibern, die anfangen zu bauen und sich abstimmen. Und wir haben ja noch die Bundesnetzagentur noch über uns drüber, die genehmigt. Sondern in Belgien ist es so, dass Fluxys das in der Hand hat, den Netzausbau. Die Planung ist, in Richtung Deutschland zu kommen, 28, 29. Mhm. Und in Deutschland würde es dann auf der Seite weitergehen mit der Open Grid Europe. Man muss wissen, Fluxys ist auch Anteilseigner an OGE. Und da würde es dann auf deutscher Seite weitergehen. Planung aktueller Stand ist so 30er Jahre, Anfang der 30er Jahre könnte ein Anschluss erfolgen. Und damit wäre es halt möglich, Wasserstoffmenge, die halt per Tanker ankommen, da in Antwerpen aufzucracken und dann in Gasform wirklich über das Pipeline-System Richtung Deutschland zu schicken. Großer Kunde, der geplant ist, RWE in Weißweiler. Die bauen ja oder wollen ja bauen ein wasserstofffähiges Kraftwerk. Das ist auch, glaube ich, einer der größten Ankerkunden. Mit dem steht und fällt, glaube ich, auch die Planung. Ich glaube, wenn RWE einen Rückzieher machen sollte, dann dürften die Netzplanungen eher schwierig werden. Aber RWE ist nicht der einzige. Also es gibt ja noch südlich von Köln soll dann die Leitung vorbeigehen. Hürth-Knapsack ist ein großer Industriepark. Wesseling ist ein großer Industriepark, auch südlich von Köln. Da sitzen auch wichtige Industriekunden, die den Wasserstoff gut gebrauchen könnten. Jetzt schwebt natürlich wie bei jedes Mal über den Wasserstoff halt dieses Damoklesschwert. Ne? Die Stimmung im Wasserstoffmarkt ist nicht der beste, ist nicht die beste. Es gab ja auch viele Rückzieher. ArcelorMittal zum Beispiel, um das zu nennen. Aber insgesamt hält der Hafen trotzdem an seiner ambitionierten Planung fest. Als Hausnummer, um sich das mal so vorzustellen, Planung wäre wirklich 50 Terawattstunden Wasserstoff nach Deutschland zu liefern im Jahr 2030. Das wäre so ungefähr ein Drittel des geschätzten Bedarfs, den wir in Deutschland haben. Und damit würde die Wasserstoffregion halt in vor allem Nordrhein-Westfalen halt bedient. Ich habe ihn auch gefragt, wie weit er sich in Konkurrenz sieht, A, zu Rotterdam in den Niederlanden und auch zu den deutschen Häfen. Wir haben ja auch eigene Wasserstoffpläne und Cracker, die wir in Deutschland bauen wollen. Da war seine sehr kollegiale Antwort, vielleicht kommen wir uns gar nicht so in die Quere, weil wir sind ja vor allem für Nordrhein-Westfalen zuständig und die Häfen im Norden werden vielleicht eher andere Teile von Deutschland versorgen. Aber natürlich, denke ich mal, wird es da auch eine Konkurrenzsituation geben. Mhm. Also es ist vielleicht auch nicht, nur um das zu sagen, also ich glaube, 2029 sollen die ersten großen Cracker, Ammoniak-Cracker, da in Betrieb gehen. Auch Fluxys selber, ich habe schon erwähnt, der große belgische Netzbetreiber, plant ein Projekt zusammen mit Advarion. Auch noch zwei, drei andere Cracker sind in Planung. Und Herr Schröter hat auch ganz klar gesagt, das ist jetzt nicht nur ein PowerPoint, das ist schon real life. Also es gibt schon eine Pilotanlage, die Air Liquide am Standort in Antwerpen baut. Mhm. Konnten wir leider nicht besichtigen, hätte ich gerne gesehen. Aber ja, das war jetzt noch nicht möglich. Aber auch die anderen kommerziellen Sachen, also die kommerziellen Cracker, die Ammoniak dann halt aufspalten und dann in Gasform bringen, die sind schon in Planung. Ob das alles pünktlich passiert, da müssten wir eine Glaskugel für haben, das wissen wir nicht, aber mindestens sind sie auf dem Weg, um das mal so zu sagen.
Okay, ja, spannend. In Belgien denkt man groß, was Wasserstoff angeht und spannend zu hören, dass man da natürlich auch, wenn man die Infrastruktur plant, abhängig ist von der deutschen Marktentwicklung, die ja da offenbar eine große Rolle spielt. Da wird man dann sicherlich auch aufmerksam verfolgen, wie sich in Deutschland da die Stimmung entwickelt. Du hast es gesagt, aktuell ist das Bild so ein bisschen gemischt beim Wasserstoff und wir sehen, wie sehr tatsächlich auch dann im Ausland Infrastrukturvorhaben von uns abhängen. Eine spannende Perspektive, wie ich finde.
Ja, genau. Vielleicht auch ganz kurz, um das zweite Thema CO2 noch mindestens kurz anzureißen. Ich will aber jetzt auch nicht in die Breite gehen. Der Artikel wird ja auch bald erscheinen bei uns im Energate Messenger. Zweites Thema ist halt CO2. Ich hatte es erwähnt, es ist das zweitgrößte Industriecluster oder Chemiecluster in Europa. Das heißt, sie haben selber halt sehr viel CO2, das sie perspektivisch loswerden wollen, Richtung Skandinavien, Richtung Großbritannien. Planen auch ein Verflüssigungsterminal für das CO2 vor Ort für ihre Industriekunden. Natürlich wird da auch das Hinterland Deutschland mitgedacht, weil auch wir müssen natürlich unser CO2 früher oder später loswerden, vor allem die unvermeidbaren CO2-Emissionen. Und auch dafür gibt es schon die ersten Planungen, dass man sagt, das Hinterland Deutschland wird über ein CO2-Netz angeschlossen. Aber da könnte es auch sein, dass auch Fluxys diese Rolle übernimmt, dieses CO2-Netz zu bauen. Das ist aber noch nicht beschlossen. Es wird noch eine offizielle Ernennung erfolgen. Und ja, da werden wir halt in den nächsten Monaten auch beobachten aus Energate-Sicht, was sich denn da tut beim Thema CO2.
Ja, spannend. Und wir sehen, da sind natürlich dann auch für uns viele Anknüpfungspunkte, Dinge, die wir weiterverfolgen werden. Das kristallisiert sich ja hier in unserem Podcast auch immer mehr heraus, dass wir an die Themen anknüpfen, an Dinge, die hier schon stattgefunden haben, Diskussionen, die wir hier führen, die tauchen auch wieder auf. Und so denke ich, wird uns das beim Thema Wasserstoff, Wasserstoffinfrastruktur und sicherlich auch beim CCS auch gehen. Da bin ich gespannt auf das, was da noch kommt. Ich danke euch beiden für diesen Austausch. Ich denke, wir sind auch am Ende der Zeit angekommen. Interessante Runde, spannende Themen, gerne wieder. Ich danke mich auch für alle Zuhörenden für die Aufmerksamkeit. Alle weiteren Infos zu den Themen, die wir besprochen haben, finden Sie auch in den Shownotes. Und damit würde ich uns und allen einen schönen weiteren Wochenausklang und einen schönen Feiertag wünschen und gerne in der kommenden Woche wieder hier beim Energate News Update. Herzlichen Dank und auf bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.